So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Eine Studentin kam gestern nach der Vorlesung zu mir und wies mich darauf hin, was ich da für einen Unsinn erzählt hätte. Und tatsächlich habe ich bei dem Algorithmus zum Vergleichen zweier Strings offenbar irgendein Vergleichsoperator falsch gesetzt. Deswegen muss ich das gerade mal eben korrigieren. Ja? Also wir sind bei dem Problem, ich habe einen String S eingelesen und einen String T eingelesen und quäle mich jetzt von links nach rechts durch diese beiden Strings durch, um die Entscheidung herbeizuführen. Ja? Dieses durch den String wandern, das ist eine Vorschleife, wo ich bei 0 anfange und dann habe ich drei Bedingungen. Ja? Ist das Mikro? Kommt das Mikro jetzt so besser? Okay. Also, ich gehe von links nach rechts durch den Stream durch die beiden Strings und mache also weiter, solange ich noch im gültigen Bereich bin und solange die beiden Zeichen gleich sind. Ja, das heißt also, die Bedingung hier in dem For-Statement lautet, i ist kleiner gleich s.length und i ist kleiner gleich t.length und s an der Stelle i ist identisch t an der Stelle i. So, und hier sehen Sie nochmal diese verkürzende Auswertung in Java. Wenn der Index in dem S gültig ist und wenn der Index in dem T gültig ist, dann nur teste ich überhaupt, ob die Inhalte der beiden Strings gleich sind. Dieser Test auf Gleichheit, der würde ja schief gehen, wenn ich inzwischen mit dem I entweder in dem S oder in dem T hinten rausgefallen bin. Hier sehen wir also nochmal, dass dieses doppelte Kaufmanns-Und dafür sorgt, dass wir also in dieser Reihenfolge die Abfragen machen und nur dann eben weitermachen, wenn die alle drei erfüllt sind. Das heißt also, ich bin noch im grünen Bereich und ich habe immer noch Gleichheit. Was mache ich dann? Da mache ich eben einfach i++ und sonst hier im Rumpf der Schleife ist nichts zu tun. So, und jetzt komme ich hinter die Schleife. Und jetzt muss ich sozusagen herausfinden, warum bin ich aus der Schleife rausgeflogen. Lag es daran, dass ich irgendwie am Ende war oder lag es daran, dass ich zwei Zeichen gefunden habe, die unterschiedlich sind? Ja? Es ist jetzt ungeschickt, damit anzufangen zu klären, ob die beiden Zeichen unterschiedlich waren. Denn diesen Vergleich kann ich erst führen, wenn ich mich vergewissert habe, dass ich noch innerhalb der Strings bin. Also fange ich jetzt damit an, dass ich also kläre, bin ich eventuell in S und in T gleichzeitig hinten rausgeflogen. Und dieser Test lautet, if I ist gleich S.length und I ist gleich T.length. Das wäre ja eine Möglichkeit, warum ich aus der Schleife rausfliege. Die beiden hier signalisieren, ich bin inzwischen am Ende. So, wenn aber die beiden Strings gleichzeitig zu Ende sind und vorher quasi nach Induktionsannahme waren die immer gleich, dann ist natürlich jetzt das Ergebnis gleich. Ja, das heißt also, jetzt kann ich sagen, IO print ja, ist irgendwie gleich. So, in dem anderen Falle, jetzt kann ich mich ja schon drauf verlassen, beide sind nicht mehr gleich. Sonst käme ich ja nicht in dieses Else rein. Also könnte jetzt sein, dass nur der vordere rausgeflogen ist. I, Punkt, I ist gleich S.Längs. So, das bedeutet aber gleichzeitig, weil ich ja hier im Else bin, dass dieses hier nicht mehr gilt. Das bedeutet also, der S-String hat aufgehört und der T-String, ja, der T-String geht offenbar noch weiter. Das heißt, dann kann ich jetzt sagen, IO print kleiner, also der S-String ist jetzt kleiner, weil der jetzt irgendwie aufgehört hat. So, wenn das auch nicht der Fall ist, dann kann natürlich sein, dass der hintere String aufgebraucht war. Also I ist gleich T-Punkt Length. Gut, dann ist der String S, der ist dann größer. So, wenn das auch nicht der Fall ist, ja, dann bedeutet das, weder der vordere String ist abgearbeitet, noch der hintere String ist abgearbeitet, sondern wir sind offenbar noch mittendrin. Und das bedeutet also, dass wir hier wegen dieser dritten Bedingung rausgeflogen sind. Und jetzt können wir also uns darauf verlassen, dass wir S und T beide anfassen dürfen. Also wir können jetzt klären, ist S von I kleiner als T von I? Ja, wenn das der Fall ist, dann ist wieder S kleiner. So, gleich können sie ja nicht mehr sein, denn wir sind ja hier oben rausgeflogen. Also ist jetzt bei Ls, muss es genau andersrum sein, das T ist also jetzt kleiner als das S von I. Also können wir jetzt sagen, IO print so rum. Ja? Also natürlich gibt es jetzt für dieses Problem auch andere Formulierungen. Ich kann das auch mit einer While-Schleife machen, aber ich denke, die Vorschleife ist hier jetzt am übersichtlichsten, weil sie sagt, wo der Zeigefinger losrennt. Und hier klären wir, unter welchen Bedingungen ich weitermache und ich muss immer nur den Index erhöhen. Und nachdem wir rausgeflogen sind, müssen wir diese Tests machen. Ja? Eigentlich ist alles ganz einfach. Wie kann man das nur falsch formulieren? Ne? Okay, so, wir sind ja jetzt mit unseren Beispielen gestern einmal so durch die gängigen Ansammlungen von Daten gerannt. Also wir haben irgendwie Characters gruppiert, Boolean und Double. Und normalerweise ist es eben so, dass wir in einem Array viele Daten zusammenfassen. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Daten, die können wir indizieren. Das heißt also, wenn dieses Array A heißt, ja, dann ist A von 0, A von 1, A von 2, A von 3, A von 4. Und da könnten jetzt irgendwie Kilogramm drinstehen oder Zentimeter oder irgendwelche anderen Messgrößen. So, hier vorne schreibe ich normalerweise, wenn ich so ein Array anmale, die Indizes davor. Die stehen natürlich jetzt nicht wirklich da im Speicher, sondern dies ist nur ein Hinweis für uns. Wir können an diese Position zugreifen, indem wir A von 2 sagen. Das ist A von 3, das ist A von 4. Diese Indizes hier stehen nicht explizit im Speicher, sondern sie helfen uns nur, an eine bestimmte Stelle zu kommen. So, jetzt verbietet uns aber niemand, dass wir in dieses Array nicht Kilogramm oder Meter oder Euro schreiben, sondern Indizes schreiben. Also wir könnten zum Beispiel hier eine 2 reinschreiben, ja, und hier könnten wir vielleicht eine 4 reinschreiben und hier könnten wir irgendwie eine 0 reinschreiben und da könnten wir eine 1 reinschreiben. Das heißt, in dem Array könnten jetzt Daten stehen, die wiederum einen Index bezeichnen. Das heißt also, wenn jemand nach A von 2 schaut, und er findet dann eine 4, ist wie so eine Schnitzeljagd. Damit wird er irgendwie informiert, schau doch mal in die vierte Zelle. Und in der vierten Zelle steht beispielsweise eine 0. Und in der nullten Stelle steht eine 1. Das heißt, in einem Array lassen sich auch so Verweise organisieren, indem wir immer wieder sagen, schau dort mal nach, was da noch sich befindet. Wozu kann man das gebrauchen? Also nehmen wir mal, spulen Sie mal irgendwie ein paar Jahre zurück in Ihre Kindergartenzeit, ja, und Sie stehen jetzt da in so einem, in einem Kreis. Ja, die Erzieherin hat Sie da zu einem Kreis aufgestellt und wir spielen jetzt einen Abzählreim. So, ip, zip, zap und du bist ab. Ja, und so ein Abzählreim, der funktioniert ja so, dass wir also reihum die Kinder abzählen, immer bis dieser Reim zu Ende ist und dann plärrt jemand und scheidet aus. Ja, also wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten irgendwie 5 Kinder, also da ist irgendwie Sören, ja, und Torben und dann haben wir da irgendwie Susi und dann haben wir Chantal und dann haben wir noch irgendwie Willi. So, die stehen da irgendwie im Kreis. So, und jetzt nehmen wir mal als Abzählreim, ipsip, zap und du bist ab. Ja, was passiert also? Ip, zip, zap und du bist ab. Torben fliegt raus. Ja? Ip, zip, zap und du bist ab. Willi fliegt raus. Wir machen immer mit dem Kind weiter, der hinter dem steht, der ausgeschieden ist. Ja? Ip, zip, zap und du bist ab. Sören hat es erwischt. Ip, zip, zap und du bist ab. Übrig bleibt Chantal. So, was hat das jetzt mit RS zu tun? Also, ob da jemand Sören oder Torben heißt, ist jetzt für uns erstmal nebensächlich. Wir nennen die Kinder einfach 0, 1, 2, 3 und so weiter. Ja, das heißt also, wir stellen uns jetzt vor, die Kinder haben jetzt natürliche Zahlen als ihren Namen und die sind jetzt irgendwie so im Kreis angeordnet. Das bedeutet, jedes Kind hat einen Verweis auf sein Nachfolger in dem Kreis. Also dieser Pfeil sagt, dass das Kind Nummer 2 auf seinen Nachfolger zeigt und wir sehen, im Augenblick ist es das Kind Nummer 3. So, das heißt, die initiale Aufstellung, die die Kindergärtnerin da vor sich vornimmt, ja, sieht also so aus. Wir werden das gleich in ein Array überführen. Aber zunächst nochmal, was passiert, wenn wir jetzt hier unseren Abzählreim durchführen. Ja? Wir fangen jetzt also wieder an und sagen 1, ip, zip, zap und du bist ab. Ja? Dieses Kind 1 schaltet jetzt aus. So, was bedeutet das für unsere Verkettung? Was muss jetzt hier passieren, wenn der hier ausscheiden soll? Also Kreuz ist jetzt nicht ganz richtig, sondern... Ja, was heißt jetzt weg? Aber wir wollen ja anschließend irgendwie weiterzählen. Ja? Ja, wer zeigt jetzt wohin? Die Null muss jetzt auf die 2 zeigen. Ja? Dieses Kind hier, sozusagen das Kind vor dem Kind, was jetzt gerade anfängt zu plärren, ja? Dieses Kind bekommt einen neuen Nachfolger. Er steht da jetzt weiterhin, ja? Das war ja Torben, er schnallt das Ganze nicht so ganz, denn er kommt jetzt nicht mehr dran beim Abzählreim, weil der Nachfolger von der 0 ist jetzt die 2. Ob er da jetzt steht oder nicht, das ist völlig egal. Ja? So, das heißt also, er ist jetzt ausgeklingt. Ja? Und wo machen wir jetzt mit unserem Abzählreim weiter? Naja, bei der 2 hier. Ja? Ip, zip, zap und du bist ab. So, die 4 scheidet aus. Das bedeutet, die 3 kriegt einen neuen Nachfolger, nämlich die 0. Ip, zip, zap und du bist ab. Jetzt scheidet die 0 aus. Das bedeutet also, die 3 kriegt einen neuen Nachfolger, nämlich die 2. Ip, zip, zap und du bist ab. Und jetzt scheidet die 2 aus. Ja? Und das bedeutet also, dass sozusagen die 3 hat sich jetzt selbst als Nachfolger. Ja? Und wenn wir nur einen übrig haben, dann ist der sozusagen, and the winner ist 3 hier, Chantal. Ja? Okay, so. Wo kommt jetzt hier das R rein? Naja. Wir müssen einfach notieren, welches Kind ist zurzeit der Nachfolger von welchem Kind. Das heißt also, wenn wir hier an so ein Array denken, ja, dann stehen in dem Array sozusagen die Indizes der Kinder, die jetzt Nachfolger sind. Das heißt, wenn hier beispielsweise steht, der Nachfolger von Kind 4 ist die 0, dann würde hier in dem Array stehen, A an der Stelle 4 ist 0. Wir wollen also jetzt einen Abzählreim programmieren, der für n Kinder mit einem k-silbigen Abzählreim ausrechnet, wer übrig bleibt. Ja, das heißt also, wir würden ganz zu Beginn einmal einlesen, wie viele Kinder gibt es und wie viele Silben hat der Abzählreim. Ja, also würden wir irgendwie sagen, Integer n gleich I, O, read, int. Ja. Wie viele Kinder stehen im Kreis? Sagen wir 42. So, und dann die nächste Frage ist, Integer k ist gleich I, O, read, int. Ja. Wie viele Silben hat der Abzählreim? Ip, zip, zap und du bist ab. Ja? So, was brauchen wir jetzt für ein Array, um das jetzt zu verwalten? Was muss ich jetzt hier hinschreiben? Integer Was kommt da jetzt hin? Ein Array, ja, Integer Array, ich nenne das mal Next, weil da immer notiert ist, wer ist der Nächste. Ja, und dieses Array, das kann ich ja direkt jetzt anlegen. Ich weiß ja jetzt inzwischen, wie groß es sein muss. Wie groß muss es sein? Wie viele, ja. Bitte? 42. Ja, also wenn Sie jetzt, 42 ist das, glaube ich, falsch. Also Sie schreiben ja dieses Programm hier. Und Sie haben jetzt in dem N eingelesen, wie viele Kinder Sie da haben. Also muss jetzt hier stehen, new int, was muss da jetzt hin? N, ja? Also das N, was Sie hier gerade eingelesen haben, setzen Sie jetzt Java vor und sagen, ich hätte gerne ein Array von insgesamt N Komponenten. Ja? Das ist irgendwie das Schöne, dass Sie zur Compile-Zeit an dieser Stelle gar nicht wissen, wie groß das N ist, aber wenn das Programm jetzt einmal übersetzt ist und ausgeführt wird, ja, dann wird jetzt hier ein Array angelegt, das ist genauso groß wie die Zahl der Kinder. So, dann brauchen wir vielleicht noch irgendwie so Laufvariablen, Integer i und Integer index. Ja, und haben jetzt praktisch zwei Dinge zu tun. Die erste Phase ist, wir müssen alle Kinder in Grundstellung bringen. Und die zweite Phase ist, wir müssen permanent unseren k-silbigen Abzählreim anwenden. So, wie ist jetzt die Grundstellung? Also wenn ich hier nochmal das Array jetzt hinmale, ja, wie ist die Grundstellung für die n-Kinder, wenn die da jetzt im Kreis stehen? Ja, laut und deutlich. Richtig, so ist die Grundstellung. Ja? Kind Nummer 0 zeigt auf Kind Nummer 1. Kind Nummer 1 zeigt auf 2, 2 auf 3, 3 auf 4 und Kind Nummer 4 zeigt wieder auf die 0. So, diese Daten muss ich jetzt in dieses Array reinbekommen, damit sozusagen am Anfang die Nachbarschaftsbeziehungen der Kinder in dem Array, wo ist es? Next, damit die da ausgedrückt wird. Ja? Also mache ich jetzt eine Schleife vor i gleich 0, i kleiner n, i plus plus und setze jetzt was? Ich mache jetzt next an der Stelle i, was kommt da jetzt rein? Damit das anschließend so aussieht. Was schreibe ich da rein? Ja. Also i plus 1 ist sicherlich schon mal ganz gut. Aber an einer Stelle behaupte ich mal, machst du das ja jetzt falsch. Ja, also, wenn ich das so drin stehen lassen würde, dann würde da 1, 2, 3, 4, 5 stehen. Das möchten wir ja nicht. Wir möchten im letzten Feld wieder eine 0 haben. Ja? Und ein einfacher Trick wäre der folgende, der auch gerade vorgeschlagen wurde. Wir machen diesen Ausdruck hier modulo n. Das werden Sie öfters benutzen. Warum funktioniert das jetzt? Also modulo n, nochmal zur Erinnerung, ist der Rest, der bei der Division durch n auftaucht. Ja? Und der Rest, wenn ich also hier i plus 1 nehme, wenn ich also 1, 2, 3, 4, 5 und ich mache das immer modulo 5. Ja? Wenn ich 1 modulo 5 mache, ist 1. 2 modulo 5 ist 2, 3 modulo 5, 4 modulo 5 und 5 modulo 5, ja, ist 0, weil ich 5 wieder ganzzahlig durch 5 teilen kann. Das heißt also, am Anfang sind die Werte genauso, wie sie da stehen und der letzte hier, der springt jetzt gerade auf die 0, die er auch ja erreichen soll und das machen wir alles durch diesen Ausdruck i plus 1 modulo n. So, jetzt ist sozusagen dieses Array korrekt gefüllt und jetzt müssen wir also anfangen, immer wieder im Kreis zu gehen. Ja? Jetzt müssen wir also praktisch, ich male hier nochmal so das Bild hin. Ja, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir an irgendeiner Stelle anfangen und dann so viel Silben, wie der Abzählreihen hat, weiterzumachen. Ja? So, jetzt nehmen wir mal an, ich zeige auf das Kind vor dem nullten Kind, sozusagen der Index. Der Index soll das Kind sein, welches vor dem Kind steht, wo der ganze Reigen beginnt. Und zwar deswegen, weil wenn ich ja jetzt zum Beispiel ip, zip, zap, ja, ip, zip, zap, dann möchte ich also sozusagen an der Stelle beginnen, mit dem Kind beginnen, welches hinter dem Kind steht, wo ich jetzt gerade drauf zeige. So, jetzt, ich lasse mal die Bedingung offen, weil irgendetwas gilt, mache ich ja jetzt dauernd einmal die K-Silben zählen. So, was heißt das? Ich gehe jetzt K-Schritte weiter in dem Kreis. Was muss ich hier jetzt sozusagen machen? Wie verändert sich Index, wenn ich also K mal weitergehe? Wie ist die entscheidende Veränderung von der Variable Index? Wie komme ich also sozusagen, wie komme ich einmal weiter? Wie komme ich von diesem Kind zu dem nächsten Kind? Wo muss ich da einfach nur nachschauen? Also nehmen wir an, ich stehe bei dem Kind 42 und ich möchte jetzt zu seinem Nachfolger. Wo steht er drin? Wo kann ich das einfach nachsehen? Wer der momentane Nachfolger von der 42 ist. Ja? Ja, also wie heißt der? Sagen Sie mal den Java-Ausdruck, der jetzt der Nachfolger von 42 ist. Unter Verwendung von Vokabeln, die hier schon stehen. Wo schauen Sie nach für den Nachfolger der 42? Next von 42 ist der Nachfolger. So, und dessen Nachfolger ist nochmal Next und so weiter. Wir müssen also jetzt mehrmals in Next reinschauen. Ja, die Frage ist, wie oft müssen wir das machen? Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen Abzählreim, der endet irgendwie auf ip, zip, zap und du bist ab. Sagen wir mal, hier wäre jetzt der ausscheiden soll. Was muss passieren, damit jemand ausscheidet? Welche Nachfolger müssen sich ändern? Wenn er hier ausscheidet, ja, dann muss er hier einen neuen Nachfolger bekommen. Das heißt, wenn Sie jetzt mal an diese K-Silben denken, was ist irgendwie ungeschickt, wenn wir K-Silben haben? Wie weit dürfen wir nicht gehen? Wir dürfen nicht bis K gehen, denn wenn wir hier erstmal sind, dann haben wir ja keine Information mehr darüber. Ja? Bei ihm müssen wir jetzt was ändern. Das heißt also, wie viele Schritte müssen wir nur weitergehen? Bitte? Ein weniger, richtig. Also nur K-1 mal. Und dann würden wir praktisch bei ihm hier stehen und könnten jetzt einiges entscheiden und umbiegen und dann weitermachen. So, also jetzt gehe ich erstmal K-1 mal weiter. Das müssen wir jetzt mal hinkriegen. Ich bin im Augenblick bei dem Kind mit dem Namen Index und möchte von da aus jetzt K-1 mal weitergehen. Vor I gleich 0, I kleiner K-1, I plus plus. So, was muss ich jetzt jedes Mal machen? Ich habe einen Verweis, ich habe in Index das aktuelle Kind und ich muss jetzt K-1 mal ein neues Kind ausrechnen. Wie komme ich da hin? Ja. Ja, genau. Wir müssen also sagen, Index ist gleich, ja, next in eckigen Klammern Index. Haben das alle verstanden? Index ist eine Nummer, die Nummer des Kindes. Und wenn ich sage next von Index, dann kriege ich wieder eine Nummer eines anderen Kindes. Und zwar das Kind, was sozusagen zurzeit in der Verzeigerung hinter dem Index steht. Ja. nein, nein, nein. Also wir fangen ja bei Null an. Wir fangen ja bei Null an, ja. Und deswegen, diese Schleife hier macht jetzt etwas K-1 mal. Ja? K-1 mal wird ein neues, der sozusagen die Nummer eines Kindes ausgerechnet, indem wir immer wieder Next von Index machen. So, wenn wir jetzt an diese Stelle kommen, behaupte ich, können wir jetzt einen Satz schreiben und Sören oder wer auch immer scheidet aus. Wer scheidet aus? IO Print. Ja? Ausgeschieden. So, welches Kind mit welcher Nummer scheidet jetzt aus? Wenn wir praktisch hier K-1 mal Next von Index gemacht haben. Ja. Ja, genau. Das heißt also, welche Nummer hat das? Ja, wir müssen ja jetzt eine Nummer ausspucken. Wir wollen ja sowas schreiben wie ausgeschieden 14 beispielsweise. Und wie kommen wir jetzt an die Nummer ran von demjenigen, der jetzt ausscheidet? Ja, also ich frage Sie ja nur, was muss hier jetzt, was, ja, ja, next, ja, von Index. So, also wir können jetzt hier den Satz schreiben, ausgeschieden ist das Kind mit folgender Nummer, next von Index. Ja, weil wir sind sozusagen jetzt an dieser Stelle, wir sind eins weniger gesprungen, als wir Silben in dem Abzählreim haben. Und jetzt schauen wir da rein und da kommt also dieses Kind hier, wird jetzt hier ausgedruckt. So, damit ist es aber noch nicht ausgeklinkt. Wir müssen jetzt hier den roten Pfeil, den müssen wir jetzt realisieren. Was muss dazu passieren? Wir müssen jetzt praktisch bei diesem Kind, welches den Namen Index hat, müssen wir jetzt irgendwie notieren, dass es einen neuen Nachfolger bekommt. Wozu, also zunächst mal, welche Variable muss sich jetzt ändern? Wo machen wir jetzt eine Änderung? Ja, in dem Next, an der Stelle Index. Ja, also Next ist das Array und Index ist das Kind, wo wir gerade stehen. Wir sind sozusagen eins kürzer gelaufen, als wir Silben haben. Und der bekommt jetzt einen neuen Nachbarn. Und zwar welchen? Welches ist der neue Nachbar? Ja. Richtig. Ja. Also, next von next von Index. Nochmal. Nummer als Beispiel. Index könnte jetzt die Nummer 42 sein. Ja. So, und momentan ist next von 42 5 und next von 5 ist 17. Und wenn wir jetzt irgendwie bei der 42 angekommen sind, in unserem Abzählreim, ipsipzap und du bist. Nein, eigentlich wäre hier ab, ja, ipsipzap und du bist ab. Aber wir gehen nicht bis ab, sondern wir gehen nur bis. Das heißt, wir gehen nur bis hierhin. Und bei der 42 tragen wir jetzt als neuen Nachfolger ein, next von 42 ist 5 und davon die Next ist 17. Das heißt, Next von 42 ist jetzt die 17 und die wird jetzt da eingetragen. So, damit ist praktisch der Rumpf dieser Schleife definiert. Wir gehen also K-1 Schritte mal vorwärts. Wir brüllen, wer ausgeschieden ist und wir verdrahten uns neu und das Ganze machen wir weiter. So, wann ist denn Schluss? Wann kann denn das While feststellen, nun haben wir genug Kinder rausgeworfen? Ja. Ja, also, was muss ich hier hinschreiben? Also, wenn sozusagen das Kind, ja. Ja, genau, ja. Also, solange jetzt Next von Index verschieden ist von Index. Also solange jetzt das Kind Index nicht sich selbst als eigenen Nachfolger hat, ist noch was zu tun. Da gehen wir also wieder K-1 Schritte weiter, schlagen einen ab und fragen wieder, zeigt jetzt das Kind Index auf sich selbst? So. So, irgendwann Jahre später kommen wir jetzt hier hin. Wer hat jetzt gewonnen? Wenn wir jetzt hier unten die Ausgabe machen. Ja? I.O. Printeln. And the winner is, wer hat jetzt gewonnen? Wie heißt das Kind, was jetzt übrig bleibt? Ja. Index, ja? Also, dieses Beispiel habe ich jetzt gewählt, um auf eine sehr wichtige Nutzungsvariante von Arrays hinzuweisen. Nämlich, wir verwalten in einem Array Indizes in das Array. Nicht die eigentlichen Nutzdaten wie Kilogramm, Euro und Zentimeter, sondern wir verwalten Integer-Variablen, die in dieses Array wieder reinzeigen. Und auf diese Weise können wir jetzt für ein so simples Problem, wo also jeder nur genau einen Nachfolger hat, ja, können wir also dynamisch die Nachfolger immer ändern und können auf diese Weise jetzt diesen schrumpfenden Kreis simulieren. Und was sich sozusagen ändert, ist nur der Inhalt von dem Next. Also in gewisser Weise würden jetzt die Kinder, die abgeschlagen werden, die stehen da immer noch im Kreis, ja, aber sozusagen der Abzählreim, der geht an ihnen vorbei und lässt eben genau ein Kind hinter übrig. Gut. So, ich komme jetzt zu einem etwas komplizierteren Beispiel. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund, und zwar handelt es sich dabei um einen endlichen Automaten. Und den behandle ich an dieser Stelle aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wenn wir einen endlichen Automaten, den ich gleich erläutern werde, implementieren, dann sehen wir, dass wir ein zweidimensionales Array dafür verwenden müssen. Das heißt, wir lernen nochmal eine etwas kompliziertere Anwendung von Arrays kennen. Der andere Grund ist der, wir haben ja in dieser Vorlesung zum Thema Algorithmen und ein endlicher Automat ist so ziemlich der kleinste Formalismus, den man sich in der Informatik vorstellen kann, der einen Algorithmus formuliert und sozusagen sauber definiert, was die Abarbeitung dieses Algorithmus eigentlich machen soll. Also, wer von Ihnen mal die theoretische Informatik hören wird bei Shimani, ja, der wird da den endlichen Automaten noch etwas gründlicher kennenlernen. Hier lernen wir ihn jetzt einfach kennen und machen ein simples Beispiel damit und bekommen dann so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie simpel man in der Informatik eine Maschine definieren kann, die auf allereinfachste Weise arbeitet, aber die immerhin schon kleine Probleme lösen kann. Also, was ist ein endlicher Automat? Wenn Sie das mal gefragt werden in einer Prüfung, dann sagen Sie, ein endlicher Automat A ist ein Fünftupel. Da haben Sie schon mal Zeit gewonnen und sind schon mal irgendwie ein Stück weiter. Fünftupel heißt, wir haben fünf wichtige Komponenten, nämlich die Zustandsmenge, das Eingabealphabet, eine Überführungsfunktion, einen Anfangszustand und eine Menge von N-Zuständen. Ich schreibe es nochmal hin. Also S ist eine endliche Menge von Zuständen. Also ein Zustand ist einfach das, was der endliche Automat benutzt, um sich etwas zu merken. Denken Sie ruhig an so einen Getränkeautomat. Ja? Der Getränkeautomat ist auch ein endlicher Automat, den füttern Sie mit Münzen und je nachdem, welche Münzen Sie jetzt eingeworfen haben, merkt sich dieser Automat, okay, einen Euro habe ich schon, jetzt habe ich noch 20 Cent dazu bekommen. Also er kann sich nur ganz wenige Dinge merken und wenn die dann zu einer gewissen Sequenz geführt haben, dann kann er jetzt reagieren und kann irgendwie eine Flasche Cola rausrücken. Ja? Und sozusagen das, was sich so ein endlicher Automat merkt, ist jetzt abgespeichert in diesen Zuständen, die er einnehmen kann. Bei uns sind die Zustände einfach 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das ist aber eine endliche Menge. Das heißt, er kann sich jetzt nur 42 verschiedene Dinge merken. indem er im Zustand 7 ist oder im Zustand 18 und so weiter. Das heißt ähnliche Zustandsmenge. Der Automat wird von außen gefüttert mit einer Eingabe und die Eingabe kommt aus diesem Eingabealphabet Sigma, also ein endliches Eingabealphabet. Also da wir ja in der Informatik viel mit Binärzahlen arbeiten, wäre bei uns das Eingabealphabet 0 und 1. Ja, aber wir können auch Automaten uns denken, die füttern wir mit den 26 Buchstaben des Alphabets. Also wir haben auf jeden Fall ein endliches Eingabealphabet. Arbeitsweise, jetzt kommt der entscheidende Schritt. Die Arbeitsweise des Automaten wird beschrieben durch eine Funktion Delta. Und Delta ist eine Abbildung von S Kreuz Sigma nach S. So, was heißt das? Machen Sie mal einen deutschen Satz, wo dieses jetzt hier erklärt wird. Delta ist eine Abbildung von S Kreuz Sigma nach S. Also wenn ich eine Funktion habe, Delta, und ich gebe hier sozusagen den Definitionsbereich an und hier den Wertebereich, was bedeutet also das? Was macht das Delta? Laut und deutlich. Ja, aber hier steht Kreuz. Also was erwartet Delta? Und dann macht es einmal Ratsch und dann hat es was errechnet. Was erwartet Delta? Der GGT, nur als Beispiel, haben wir ja schon gehabt, ist eine Funktion von wo nach wo. Ich schreibe es hier nochmal dahinter. Von wo nach wo bildet der GGT ab? Wer das jetzt nicht weiß, der sollte sich schämen. Von wo nach wo bildet der GGT ab? Was stecke ich rein in den GGT und was liefert er ab? Der GGT ist eine Abbildung von, jetzt macht mich nicht verrückt, laut und deutlich. Ja, aber wie können Sie das jetzt sagen? Also der GGT bildet eine natürliche Zahl auf eine natürliche Zahl ab? Das stimmt doch nicht. Wie viele natürliche Zahlen bekommt er denn, der GGT? Jetzt werde ich verrückt. Was ist der Input des GGT, des größten gemeinsamen Teilers? Was ist der Input? Zwei natürliche Zahlen. Was ist der Output? Eine natürliche Zahl. So, ich habe also jetzt, ich muss jetzt mathematisch hinschreiben, dass ich eine Abbildung habe, die offenbar zwei natürliche Zahlen nimmt und daraus eine natürliche Zahl errechnet. Was muss also jetzt hier stehen? Von wo nach wo bildet der GGT ab? Ja, also von N Kreuz N nach N. Das kartesische Produkt von zwei Mengen, ja, ist die Kombination aller Werte aus der einen Menge mit allen Werten aus der anderen Menge. Das heißt, N Kreuz N sind alle Pärchen von natürlichen Zahlen. Und zu jedem dieser Pärchen wird eine Zahl errechnet. Das macht der GGT. So. Jetzt steht hier, Delta ist eine Abbildung von S Kreuz Sigma nach S. Nochmal, machen Sie da jetzt mal einen deutschen Satz draus. Was macht also Delta, wenn es einmal Ratsch macht, wenn es einmal angewendet wird? Was erwartet Delta und was liefert es ab? Ja, laut. Ja, das steht ja hier schon. Aber Sie sollen ja da einen deutschen Satz draus machen. Den Satz, das versteht ja offenbar keiner. Sondern Sie sollen ja jetzt da einen deutschen Satz draus machen, was das Delta entgegennimmt und was es offenbar wieder abliefert. Ja. Ja, lassen Sie jetzt mal mit der endlichen Menge weg. Also, Delta bekommt einen Zustand und ein Eingabezeichen. Und dieses beides schaut es sich grimmig an, denkt nach und liefert was wieder ab? ein Zustand. Das ist die Arbeitsweise von dem Automaten. Wo kommen denn wohl die Zeichen her? Die Zeichen ist das, was wir da reinfüttern. Wir füttern den endlichen Automat jetzt häppchenweise immer wieder mit einem Zeichen. Und was tut der endliche Automat? Der macht immer wieder Delta. Und zwar fängt er mit einem bestimmten Zustand an. Das ist nämlich das S0. Das ist der erste Zustand, in dem er sich befindet. Und jetzt kriegt er immer wieder einen Buchstaben oder ein Zeichen und er macht immer einmal Delta. So, und wenn jetzt die Eingabe abgearbeitet ist, ja, dann sagt er ja, wenn der sich in der Endzustandsmenge F befindet. Ja, also F aus S ist die Menge der Endzustände. So, das heißt, der endliche Automat arbeitet wie folgt. Wir haben ein Eingabewort bestehend aus Zeichen des Eingabealphabets. Nehmen wir mal an, wir sind im Eingabealphabet 0 und 1. Wir stopfen also jetzt in den armen Kerl 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 und so weiter. So, seine Aufgabe ist es, Ja oder Nein zu sagen, ganz am Ende. Wie ist jetzt seine Art, uns Ja oder Nein mitzuteilen? Nun, der fängt in einem bestimmten Zustand an, diesem S0, und jedes Mal, wenn er also in einem Zustand ist und er kriegt ein Zeichen, macht er einmal Delta und dann ist er wieder in einem neuen Zustand. Dann liest er wieder ein Zeichen und springt wieder. Und das macht er dann mehrmals und wenn er jetzt 42 Mal geschaltet hat und wenn der Eingabestring die Länge 42 hat, dann bleibt er stehen und er befindet sich jetzt in irgendeinem seiner Zustände. Und wie teilt er uns jetzt sozusagen durch die Blume mit, ob er Ja oder Nein gesagt hat? Ja, wenn der Zustand, in dem er zum Schluss ist, wenn das zu dieser Endzustandsmenge gehört, dann hat er Ja gesagt, andernfalls Nein. So, ich muss jetzt noch einmal formal sagen, was das heißt. Er hat Ja gesagt und dann nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ja, also, ein Wort W gleich x0, x1, x2 und so weiter bis xn-1, ja, mit xi aus Sigma. Also wir füttern jetzt ein Wort in den Automaten rein. Das Wort besteht aus Zeichen aus diesem Eingabealphabet. Und von diesem Wort W sagen wir, es wird akzeptiert. Ja, genau dann, wenn Folgendes gilt. Wir nehmen den Startzustand S0, wir nehmen das erste Zeichen und wir wenden darauf Delta an. Was ist das, was hier steht, formal? Wozu gehört das jetzt? Was hier jetzt sozusagen errechnet wurde, Delta von S0, X0, was ist das? Zu welcher Menge gehört das? Das ist aus der Zustandsmenge. Ja, weil Delta ja gerade so gebaut war, wenn es einen Zustand kriegt und ein Zeichen kriegt, dann berechnet es etwas und liefert einen neuen Zustand ab. Das heißt, dieses ist hier wieder ein Zustand. So, was werden wir jetzt wohl mit diesem neuen Zustand machen? Der Automat soll ja jetzt mehrmals hintereinander schalten, ja? Wir machen wieder ein Delta. Und zwar nehmen wir das, was gerade hier ausgerechnet worden ist. Und was ist die zweite Komponente? Das ist jetzt das X1. Ja? Und machen also wieder Delta. Jetzt haben wir wieder einen Zustand. So, das heißt, jetzt machen wir wieder Delta, ja, von dem nächsten Zeichen. Und das machen wir jetzt hier mehrmals. Ja? Und ganz am Ende kommt das letzte Zeichen nochmal dazu. So, und was hier jetzt steht, dieses hier, ja, was ist das formal, zu welcher Menge gehört das wieder? Das ist wieder ein Zustand. Und wenn dieser Zustand hier, wenn Delta von diesem hier, wenn das aus F ist, dann sagt der Automat, ich habe dich akzeptiert. Wenn wir dieses Delta so grafisch darstellen möchten, dann machen wir oft das Folgende. Wir haben einen Zustand S und wir haben einen Zustand T und wir haben ein Zeichen X. Und mit diesem Bild deuten wir einfach an, wenn ich im Zustand S bin und ich füttere dich jetzt mit X, dann sollst du beispielsweise in den Zustand T springen. Nehmen wir mal das allereinfachste Problem, was wir uns vorstellen können. Wir füttern den Automaten und er soll uns sagen, ob das, was wir in ihn reingefüttert haben, eine durch zwei teilbare Dualzahl ist. Überlegen Sie mal, wie Ihr Automat aussieht, der von einer Folge aus Einsen und Nullen entscheiden soll, ob die Zahl gerade ist oder nicht. Das ist ja extrem trivial. Was muss man nur machen? Wann ist eine Dualzahl gerade und wann ist sie ungerade? Ja. Das war jetzt ein langer Satz. Also ich behaupte mal, Sie wollten jetzt wahrscheinlich Folgendes sagen. Die Zahl ist gerade, wenn? Richtig. Und ist ungerade, wenn es eine 1 ist. Ja? So, das heißt, der Automat, wenn der jetzt gefüttert wird, was muss der eigentlich immer nur sich merken, damit er auch jederzeit aufhören kann? Weil sozusagen, der hört ja auf zu rechnen, wenn der Eingabestring vorbei ist. Was merkt er sich also einfach in dem Zustand, in dem er sich gerade befindet? Der merkt sich in dem Zustand, ob das letzte Zeichen, was er gelesen hat, ob das 0 oder 1 war. Wenn ich da jetzt mal einfach ein Bild zumale. Also nehmen wir mal an, ich habe einen Zustand 0 und ich habe einen Zustand 1. Und der Zustand 0, da merke ich mir, das letzte gelesene Zeichen war eine 0. Wenn ich hier jetzt so eine Kante dran mache, wie beschrifte ich jetzt diese Kante? Wann geht dieser Automat vom Zustand 0 in den Zustand 1 über? Durch Lesen welches Zeichen wechsle ich vom Zustand 0 in den Zustand 1? Welches Zeichen muss ich hier jetzt hinschreiben? Eine 1. Wenn ich im Zustand 0 bin und ich lese eine 1, dann gehe ich in den Zustand 1. Wenn ich in dem Zustand 1 bin und lese eine 0, wo gehe ich da hin? Also, so sieht's aus. Wenn ich in dem Zustand 1 bin und lese eine 1, wo gehe ich da hin? Dann bleibt er, wo er ist. Und wenn ich hier in diesem Zustand bin und lese eine 0, wo gehe ich da hin? Da bleibe ich hier bei der 0. Wenn ich jetzt mit diesem Zustand beginne hier beispielsweise, was ist jetzt der Endzustand? In welchem Zustand signalisiert mir der endliche Automat, dass er das Wort akzeptiert hat in dem Sinne, es ist gerade? Welches der Zustände ist der Endzustand? Ja, was ist denn jetzt der letzte? In dieser Zeichnung, welches ist der Endzustand? Dieser hier ist der Endzustand. Denn immer wenn ich hier hinspringe, dann habe ich gerade als letztes eine 0 gelesen. Und wenn ich jetzt praktisch gezwungen werde, aufzuhören zu arbeiten, dann bin ich genau in dem Zustand, der mir signalisiert, ja, weil er ein Endzustand ist, das Wort ist gerade. Und wenn jetzt aber das Wort noch nicht zu Ende ist und es kommt ein weiteres Zeichen, zum Beispiel wieder eine 1, dann bin ich in diesem Zustand. Und wenn jetzt das Wort zu Ende ist, dann bleibt der Automat stehen und er befindet sich jetzt hier in einem Zustand und das ist eben nicht der Endzustand. Also die Aufgabe, von einer Dualzahl herauszufinden, ob sie gerade oder ungerade ist, läuft einfach darauf hinaus, dass ich irgendwie nur mitkriegen muss, was ist das letzte Zeichen. Das ist jetzt irgendwie eine ganz triviale Aufgabe und da wundert uns jetzt auch nicht, dass so ein Automat sowas lösen kann. So, deswegen wären wir jetzt mutig und wir überprüfen jetzt, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist. Hey, hey, hey. Das heißt also, wir füttern jetzt in den Automaten irgendwie eine Sequenz von Bits ein und er soll am Ende sagen, du bist durch 3 teilbar oder du bist nicht durch 3 teilbar. Das heißt also, dieses hier ist jetzt beispielsweise welche Dezimalzahl? Was ist das? Was hat die für einen Wert? Das ist die 6. Die wäre also durch 3 teilbar. Das heißt, wenn er also hier durchgegangen ist, klack, 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 da muss er 3-mal geschaltet haben, ja, und danach muss er also in einem Zustand sein, der sagt, jo, diese Zahl ist durch 3 teilbar. So, da denkt man sich zunächst, um Gottes Willen, wie soll das jetzt möglich sein, dass wir das mit so einem simplen Mechanismus wie dem endlichen Automat lösen. Jetzt müssen wir uns einfach mal Folgendes überlegen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt von einer Dualzahl schon einen Teil gelesen und wir wüssten auf wundersame Weise, ob dieser Teil der Zahl, was wir bisher gelesen haben, ob der bei Teilung durch 3 den Rest 0, den Rest 1 oder den Rest 2 ergibt. Dann behaupte ich mal, dann können wir jetzt kombinieren, wenn dieses Wort weitergeht, ob wir anschließend den Rest 0, 1, 2 oder 0 oder 1 oder 2 haben. Also, wenn dieses Zeichen jetzt beispielsweise, wenn da eine 0 hinten dran kommt, wie hat sich der Wert von dieser Zahl verändert, wenn hinten eine 0 dran kommt? Im arithmetischen Sinne. Was ist damit passiert? Hat sich verdoppelt. Wenn ich an eine Dualzahl hinten eine 0 dranhänge, dann verdoppelt sich ihr Wert. Dieses ist eine 6, das ist eine 12. Was ist, wenn ich an so eine Zahl hinten eine 1 dranhänge? Also wenn ich jetzt sozusagen 1, 1, 0 und wenn ich da eine 1 dranhänge, was ist das numerisch für eine Veränderung? Wie komme ich von dieser Zahl, durch welche Operation komme ich jetzt zu dieser Zahl? Wie hat die sich verändert? Ja, verdoppelt und 1 erhöht. Leuchtet das allen ein? Ja, das heißt also, wenn ich ein W habe und mache daraus W0 oder ich mache daraus W1, dann ist sozusagen der Wert, den ich also bekomme, wenn ich hier beginne, ist an dieser Stelle, hat sich einfach verdoppelt. Und an dieser Stelle habe ich eine Zahl bekommen, die hat sich verdoppelt plus 1. So, jetzt nehmen wir mal an, ich hätte eine Zahl, also das W, ich wüsste auf wundersame Weise, dass diese Zahl durch 3 ganzzahlig teilbar ist. Das heißt also, das W hätte die Form 3x plus 0. Das W wäre jetzt eine durch 3 teilbare Zahl. Welchen Wert hat jetzt die Kodierung W0, wenn sie vorher den Wert 3x plus 0 hatte? Das kann ich ja jetzt einfach ausrechnen. Hier haben wir ein paar andere. Was kommt? Ja. Richtig. Macht 6x plus 0. Wenn ich vorher eine Zahl kodiert hatte, die Form hatte 3x plus 0 und ich hänge hinten eine 0 dran, dann hat sie jetzt die Darstellung 6x plus 0. So, vorher hatte sie den Rest 0 bei der Division durch 3. Was hat die jetzt für einen Rest bei der Division durch 3? Auch 0, ja? Wie ändert sich der numerische Wert, wenn ich von 3x plus 0 übergehe auf eine Kodierung, wo ich hinten eine 1 dran setze? Was habe ich dann bekommen? Ja, 6x plus 1. Eine Zahl der Form 6x plus 1 hat bei Division durch 3 welchen Rest? 1. Okay. So, jetzt wären wir mutig. Jetzt nehmen wir an, wir hätten eine Zahl, die hätte bei Division durch 3 den Rest 1. Also 3x plus 1, ja. 6x plus 1 ist dadurch entstanden, dass ich die Zahl 3x plus 0 hatte und jetzt verdoppelt die sich, macht also 6x und dann kommt ja noch 1 dazu. Ja, und eine Zahl, die ich darstellen kann als 6x plus 1, hat bei der Division durch 3 den Rest 1. Deswegen habe ich hier jetzt Rest 1 hingeschrieben. Hier ist Rest 0 und hier ist Rest 0. So, jetzt nochmal. Jetzt habe ich eine Zahl, die hat bei Division durch 3 den Rest 1. Also das heißt, die kann ich darstellen als 3x plus 1. Wenn ich da jetzt eine 0 hinten dran hänge, dann bekomme ich welche Zahl? Ja? 6x plus 2. Welcher Rest entsteht, wenn ich diese Zahl durch 3 teile? 2. Also dieses hier ist Rest 2, dieses hier war Rest 1. Was ist, wenn ich jetzt 3x plus 1 habe und ich hänge hinten eine 1 dran? Wie ändert sich der numerische Wert? 6x plus 3. Was ist das für ein Rest? 0. Ja? Also eine Zahl der Form 6x plus 3 ergibt bei Division durch 3 den Rest 0. So, letzter Fall, wenn ich eine Zahl habe, die bei Division durch 3 den Rest 2 ergibt. Also das heißt, ich habe hier den Fall Rest 2. Und ich hänge hinten eine 0 dran. Wie verändert sich jetzt diese Zahl? Ja, ja, das wäre also langsam 6x plus 4. Was ist das für ein Rest? 1. Ja? 6x plus 4 ist eine Zahl, die bei Division durch 3 den Rest 1 ergibt. Ja? Weil hier in dieser 4 steht ja die 3 drin und dann bleibt noch 1 übrig. Das ist also Rest 1. So, eine Zahl der Form 3x plus 2, wenn ich da hinten eine 1 dranhänge, welchen Wert bekomme ich dann? Numerisch erstmal, ja? 6x plus 5 und das ist jetzt der Rest 2. So, was hier jetzt steht, ist quasi der Algorithmus, weil der uns sagt, wenn ich in dem Zustand 0 bin und ich bekomme eine 0 als nächstes gefüttert, dann gehe ich in den Zustand 0. Wenn ich aber im Zustand 0, also hier ist sozusagen ja, in dieser Tabelle ist jetzt notiert, wenn ich in einem dieser drei Zustände bin und ich lese als nächstes ein Zeichen 0 oder ich lese ein Zeichen 1, dann ist hier jetzt notiert, in welchen Zustand ich gehen soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal die drei Zustände wieder so als Graph aufmale. Wenn ich im Zustand 0 bin und ich lese eine 0, wo muss ich dann wieder hin? Wenn ich im Zustand 0 bin, das müssen Sie jetzt aus dieser Tabelle entnehmen können. Wenn ich im Zustand 0 bin und ich lese eine 0, in welchen Zustand soll ich dann gehen? Wir bleiben bei der 0. Und das drücken wir so aus. Ja? Wir machen eine Kante von 0 nach 0 und schreiben da das Zeichen dran, was uns zu diesem zu dieser Überführung gebracht hat. Wenn ich im Zustand 0 bin und ich lese eine 1, wenn ich im Zustand 0 bin und ich lese eine 1, dann muss ich in welchen Zustand? Dann muss ich in den Zustand 1. Wenn ich im Zustand 1 bin und ich lese eine 0, wo gehe ich dann hin? Nach 2. Wenn ich im Zustand 1 bin und ich lese eine 1, dann gehe ich, wo gehe ich dann hin? Wenn ich im Zustand 1 bin, ja, das ist ja diese Zeile hier, also wir haben ja jetzt sozusagen so eine zweidimensionale Matrix. Ja. Wenn ich im Zustand 1 bin und ich lese eine 0, dann gehe ich nach 2. Wenn ich im Zustand 1 bin und ich lese eine 1, dann gehe ich nach 0. Wenn ich im Zustand 2 bin und ich lese eine 0, dann gehe ich wohin? Wohin? Nach 1. Ja? Also, wenn ich im Zustand 2 bin und ich lese eine 0, das ist diese Spalte, dann gehe ich in den Zustand 1. Und wenn ich im Zustand 2 bin, habe ich mich vertan? Ja. Also, wenn ich, nochmal, wenn ich vom Zustand 1, wohin gehe? Ja, das stimmt ja nicht, ne? Also, ich bin im Zustand 1 und ich lese eine 0, dann gehe ich nach 2, das war diese, und wenn ich eine 1 lese, dann gehe ich nach 0, richtig, dann da muss die 1 hin. So, wenn ich jetzt im Zustand 1 bin und lese eine 0, dann gehen wir hier hin, das haben wir gerade schon gemacht. So, jetzt komme ich, bin ich im Zustand 2 und ich lese also eine 0, dann gehe ich also nach 1, ist richtig, ne? So, und wenn ich im Zustand 2 bin und ich lese also eine 1, dann bleibe ich im Zustand 2. Was ist jetzt in diesem ähnlichen Automat der Endzustand? Welcher Zustand sagt, die Zahl ist ganzzahlig durch 3 teilbar? Das ist dieser Zustand hier. Das ist der Endzustand. Und was ist der Anfangszustand? Mit welchem Zustand fange ich an? Ist auch dieser hier. Ja? Da macht man irgendwie einfach so einen Pfeil dran, um zu sagen, hier geht's los. So, das heißt, was hier jetzt steht, diese kleine Zeichnung, ist jetzt das Programm für einen endlichen Automaten. Und zwar Programm deswegen, weil es praktisch festlegt, welche Schritte dieser Automat machen soll, wenn man ihn von außen mit einer Folge von Zeichen aus dem Eingabealphabet füttert. In dieser Zeichnung ist festgelegt, welches die Zustände sind, und es ist auch festgelegt, mit welchen Zeichen ich von außen diesen Automaten füttern darf, denn das sind die Beschriftungen an den Kanten. So, und jetzt ist dieser Automat in der Lage, eine beliebige Eingabesequenz von Nullen und Einsen zu verarbeiten. Und solange er gefüttert wird, schaltet er da munter vor sich hin, und wenn Sie mit dem Füttern aufhören, dann befindet er sich gerade in einem seiner Zustände, und über diesen Zustand gibt er uns jetzt die Antwort ja oder nein. Und dieser Automat ist ja jetzt offenbar in der Lage, schon so etwas Kompliziertes zu berechnen, wie ist eine Dualzahl durch 3 teilbar? Was ja jetzt nicht mehr ganz so trivial ist, wie ist sie durch 2 teilbar? So, was wir gerade gesehen haben, ist sozusagen so ziemlich der kleinste Formalismus, um eine Berechnung zu formulieren. Denn nochmal, dieses Gelbe hier, was hier steht, ist das komplette Programm. Hier steht nur jetzt nicht in Java, aber hier steht, was wir also tun müssen, um eine Eingabe zu verarzten, die jemand in uns reinschiebt. So, jetzt muss das Ganze ja noch irgendwas mit Arrays zu tun haben, sonst hätte ich ja gerade nicht heute erzählt. Wo sehen Sie ein zweidimensionales Array? Ja. Ja, was sagen die anderen? Wo ist hier ein zweidimensionales Array? Wo ist hier eine Matrix? Hier, ich habe sie ja schon angedeutet. Da ist eine Matrix. Die Matrix hat Zeilen und die Matrix hat Spalten. Wofür steht jede Zeile? Also zunächst mal, dieses hier, was hier steht, ist ja das Delta. Das ist die Abbildung, die sagt, wenn ich in dem Zustand bin und ich lese dieses Zeichen, dann geh bitte in den Zustand. So. Nehmen wir mal an, wir würden das alles durch ganze Zahlen kodieren. Wir würden die Zustände durch ganze Zahlen kodieren und wir würden auch die Eingabezeichen durch Zahlen kodieren. Das heißt also, wir hätten jetzt irgendwie eine Integer-Matrix. Also Integer Array Delta. So, jetzt schauen Sie nicht ins Skript. Jetzt überlegen Sie mal, was in dem Delta, was da denn jetzt drin steht. Vielleicht können wir uns mal im Augenblick so herantasten, wie viele ganze Zahlen stehen in diesem zweidimensionalen Array Delta drin. Schauen Sie nicht ins Skript. Diskutieren Sie jetzt mal bitte mit Ihrem Nachbarn. Und wenn Sie hier auf dieses Bild schauen, ja, diskutieren Sie jetzt mal bitte mit Ihrem Nachbarn, wie viele Zahlen in diesem zweidimensionalen Array Delta insgesamt drin stehen. So, ich höre Vorschläge. Wie viele Zahlen stehen da jetzt drin? Ja. Also 6 wird genannt. Haben wir andere Zahlen? 9, haben wir noch andere Zahlen? 3, okay. Alles durch 3 teilbar. Vielleicht können Sie mal begründen, warum. Also 6 ist richtig. Wo kommt die 6 her? Warum sind da 6 Zahlen drin? Können Sie das nochmal erläutern? Ja, also ich deute es mal so an. Also, diese 6 Zahlen hier sind der Inhalt der Matrix. Was hier noch steht und was da oben noch steht, das sind ja die Indizes, mit denen ich in die Matrix reingehe. Also wenn Sie da nochmal an dieses Array Next hinschauen, wie viele Zahlen stehen in dem Array Next? Da stehen 5 drin, nicht 10. Sondern die erste Spalte, die ich da hingeschrieben habe, verdeutlicht nur, dass ich mit einem Index an die so und so vielte Stelle komme. So. In dieser Matrix stehen 6 Zahlen und ich kann sie also mit insgesamt 3, ich habe hier einen Index, mit dem ich die so und so vielte Zeile adressiere und ich habe einen Index, mit dem ich die so und so vielte Spalte adressiere. Das heißt also, in dem Delta stehen insgesamt 6 Zahlen drin. So, wie kann ich ein Array initialisieren? Hilfestellung, geschweifte Klammer. Was muss ich da jetzt hinschreiben, um die Zustände zu kodieren, die ich bei bestimmten Zuständen und bestimmten Eingaben denn anspringen soll? Was muss ich hier jetzt reinschreiben? Ja. Ja, also mal bitte laut diktieren. Ja, also 0,1 in eine geschweifte Klammer, dann 2,0 in eine geschweifte Klammer und dann 1,2 in eine geschweifte Klammer. Das ist jetzt das Delta. Ich bitte um ein bisschen Ehrfurcht, weil was hier steht, ist ein Algorithmus. Hier ist der komplette endliche Automat, der in der Lage ist, zu überprüfen, ob eine Dualzahl durch 3 teilbar ist. Weil hier haben wir jetzt genau die Information abgelegt, die da in dieser Tabelle visualisiert ist. Dieses Delta sagt uns jetzt, wenn wir einen bestimmten Zustand haben und wir haben ein bestimmtes Eingabezeichen, in welchen Zustand wir springen sollen. So, das wollen wir jetzt einfach mal durch eine Schleife machen. Also, wir spendieren uns ein Character-Array-Zeile IO-Read-Cars. ja, bitte eine Dualzahl eingeben, also bestehend aus Nullen und Einsen. So, dann haben wir einen Anfangszustand S. Den setzen wir auf 0. So, und dann haben wir noch einen Charakter C, damit das jetzt gleich etwas besser lesbar ist. Wenn ich jetzt wenn ich diesen Befehl hier jetzt ausgeführt habe, IO read cars, und habe also sozusagen jetzt die Zeile gefüttert, was steht da jetzt in Zeile drin? Da steht jetzt drin 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Also die Sequenz, die sozusagen eine Dualzahl ist. Und wenn ich jetzt den Automaten simuliere, dann habe ich jetzt eine Schleife vor i gleich 0, i kleiner, was kommt hier hin? Zeile Punkt Length i plus plus. Ja, das heißt, ich quäle mich jetzt mit meinem Finger durch alle diese Characters. Also ich gehe jetzt davon aus, es sind entweder Nullen oder Einsen. Das heißt also, wenn ich jetzt das nächste Character hier habe, dann kann ich das einfach erreichen, indem ich sage Zeile an der Stelle i. Da ist jetzt das Zeichen. So, und jetzt müssen wir einmal Delta machen. Wir müssen jetzt einmal Ratsch machen. Wie sieht der neue Zustand aus? S ist ja der Zustand. Ich behaupte mal, wir müssen jetzt in diese Tabelle reingreifen und müssen auf diese Weise den neuen Zustand ausrechnen. Wie errechnet sich der neue Zustand? Ich nehme die Tabelle Delta. Und wo muss ich da jetzt reingreifen? Die wievielte Zeile und die wievielte Spalte nehme ich? Ja, erstmal S, das ist schon mal richtig. Ja, wir gehen also in die S-te Zeile rein. Ja, also wenn der Zustand zum Beispiel 2 ist, dann ist diese Zeile hier zuständig. So, jetzt wird es noch so ein bisschen hässlich. Welche Spalte müssen wir nehmen? Sozusagen die Spalte gibt ja jetzt an, welches Zeichen wir nehmen sollen. Wir möchten eigentlich jetzt gerne sagen, nimm das Zeichen C. Aber warum geht das jetzt wieder nicht so einfach? Ja, haben die anderen das verstanden? Also das C ist jetzt ein Zeichen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel das Zeichen 0 habe, dann ist die Nummer, die dieses Zeichen C hat, ist 48. Wir müssen jetzt aus dem Zeichen 0 jetzt wieder die Zahl 0 machen und aus dem Zeichen 1 die Zahl 1. Und das machen wir? Nee. Also dieses C hier, dieses C ist jetzt entweder das Zeichen 0 oder das Zeichen 1. Aber da wir ja eine Integer-Matrix haben, müssen wir aus dem Zeichen 0 die Zahl 0 machen und aus dem Zeichen 1 die Zahl 1 machen. Also müssen wir wieder den Trick machen von gestern. Ja, also wir fassen dies als Zahl auf und wir fassen die 0 als Zahl auf. Ja? Also ich könnte dies sogar weglassen, weil wenn ich C minus 0 mache, dann ist dies eine arithmetische Operation und dann werden da automatisch die ASCII-Codes genommen. Ja, aber ich glaube, hier versteht man eher, was passiert, nämlich aus dem Zeichen C wird jetzt eine Zahl gemacht, aus dem Zeichen 0 wird eine Zahl gemacht, die beiden werden subtrahiert und das ist genau die Stelle, wo ich jetzt in diese Tabelle reingreife und damit ist der Algorithmus zu Ende. Das heißt also, in der Schleife wird immer wieder in das Delta reingegriffen, und zwar in Abhängigkeit davon, in welchem Zustand ich bin, und welches Zeichen ich gerade gelesen habe. So, und ganz am Ende, hinter der Schleife, wie stelle ich denn jetzt fest, ob die Zahl, die ich eingelesen habe, ob die jetzt durch 3 teilbar oder nicht? Ja, wenn S gleich 0 ist, dann, was schreibe ich dann? Genau, ist durch 3 teilbar. Und im anderen Fall ist sie nicht durch 3 teilbar. Also nochmal zusammengefasst. Dieses hier ist ein Java-Programm, welches ein zweidimensionales Array verwendet. In dem Array, das ist die erste Zeile, ist die komplette Weisheit des endlichen Automaten reinkodiert worden. Die erste Zeile enthält die Überführungsfunktion Delta. Delta wiederum ist das Programm, mit dem der endliche Automat arbeitet. Ja, der endliche Automat ist jetzt nicht so leistungsfähig wie ein beliebiges Java-Programm, aber er kann immerhin schon so etwas Kompliziertes machen wie prüfen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist. Ja, das heißt also, der endliche Automat kommt in dieser Vorlesung zur Sprache, weil er den kleinsten algorithmischen Formalismus darstellt, den wir uns in der Informatik so ausgedacht haben. Und zweitens, weil wir hier nochmal eine etwas unkonventionelle Art eines zweidimensionalen Arrays benutzt haben. So, dann kommen zum Schluss im Kapitel Arrays noch 2 ganz simple Algorithmen, die ich auch hier noch kurz erwähnen möchte. Ja. Ja. Ja, gut, dass Sie das nochmal fragen. Also, wenn ich noch gar nichts habe, ja, dann gehe ich sozusagen davon aus, bisher ist das, was ich habe, durch 3 teilbar. Und wenn Sie jetzt das erste Zeichen haben, dann landen Sie genau in den Zuständen, die zu der Zahl gehören, die aus einem einzigen Zeichen bestehen. Ja, also sozusagen, das erste Zeichen ist quasi die Verlängerung des leeren Wortes, noch ist gar nichts da, um eine 0, beziehungsweise ist die Verlängerung des noch nicht vorhandenen Wortes um 1. Ja? Und da ist sozusagen die Annahme, wenn ich noch nichts habe, dann ist das durch 3 teilbar. Ja, also wenn Sie diese Tabelle nehmen und Sie fangen also mit Rest 0 an und Sie würden jetzt eine einzelne 1 beispielsweise lesen, eine einzelne 1, dann kommen Sie ja hier in diese Spalte. Und das heißt, die einzelne 1 hat bei Teilung durch 3 den Rest 1. Ja, das kommt dann genau hin. So, nehmen wir jetzt nochmal eindimensionale Arrays. Die simpelsten Probleme, die man bei eindimensionalen Arrays machen kann, ist, wir suchen nach der kleinsten Zahl und wir suchen eine bestimmte Zahl. Suchen wir mal nach der kleinsten Zahl. Bei der kleinsten Zahl machen wir das so, wir nehmen eine Variable min, wo wir also immer das Minimum drin speichern, und wir nehmen eine Variable a, wo die Daten drin sind. Ja, ober bitte Zahlen. So, das heißt, in dem a stehen also unsere Daten drin. In der Variable min schreiben wir rein, welches das Minimum ist. Und in der Variable index merken wir uns, wo wir das Minimum gefunden haben. So, was machen wir? Das Minimum greifen wir uns erstmal wieder besseren Wissens aus der nullten Position raus. Ja, wir nehmen einfach mal an, was vorne steht, das ist jetzt das Minimum. Und die Position, wo wir das Minimum gefunden haben, ist eben auch 0. Und jetzt rennen wir einmal durch das Array durch. For i gleich 1, i kleiner gleich a.length, a++. Und was müssen wir jetzt jedes Mal fragen, wenn wir da mit unserem i da durchgehen? Ja? Was muss? I, ja, klar. I++. So, was muss ich also immer wieder fragen, wenn ich durch dieses Array gehe? Ja. Genau. If a an der Stelle i kleiner ist als das, was ich bisher als mein Minimum erachtet habe, dann, bingo, habe ich ein neues Minimum gefunden. Ja, das heißt, ich notiere mir jetzt, das neue Minimum ist jetzt welches? Was ist der Wert des neuen Minimums? A an der Stelle i. Ja, und die Position von dem neuen Minimum, ja, ist i. Fertig. Ja, das ist der Klassiker, wenn ich nach einem Minimum suche. Ich renne also, ich habe ein vorläufiges Minimum einfach als das nullte Element genommen und jetzt gehe ich da durch und schaue immer nach, bin ich denn kleiner als das vorläufige Minimum, und wenn das der Fall ist, habe ich ein neues vorläufiges Minimum und habe auch eine Position, wo ich dieses Minimum gefunden habe. So, die zweite Fragestellung, die jetzt so ähnlich ist, ich suche nicht das Minimum, sondern ich suche in dem Array nach einem Element X. Ich habe also nicht nur das A eingelesen, sondern ich habe auch ein X eingelesen. Und ich gehe jetzt durch dieses Array durch und suche nach dem X. Auch das mache ich mit einer Vorschleife. Ich fange jetzt an der Nullstelle an. Und was ist die Bedingung, die mir sagt, mach noch weiter, mach noch weiter? Also, I muss kleiner sein als A.Length. Ja? Nur dann hat es Sinn, weiterzumachen. Und was muss aber auch noch gelten? Was muss auch noch gelten, damit ich weitermache? Ja, also das i-te Element, welches ich jetzt gerade unter Messe habe, muss verschieden sein von dem x. Nur dann macht es ja Sinn, weiterzumachen. Und dann i++. So, die Schleife hat keinen Rumpf. Da ist nichts weiter zu tun. Aber wenn ich jetzt hier hinkomme, was kann ich jetzt messerscharf folgern? Die Frage war ja, ist das X in diesem Array drin? Und jetzt setzt mich die Schleife hier hinten ab. Wie kann ich jetzt herausfinden, ob das X drin war oder nicht? Ja. Sie wollen fragen, if, nochmal laut. I? Nee, das I. Also wir suchen ja nach dem X. Welchen Test müssen wir jetzt machen, um zu sagen, ich habe es gefunden? Oder ich habe sie akustisch nicht verstanden. Ich habe sie jetzt verstanden, I gleich A von I. Okay. I gleich A.Length. War das, was Sie vorgeschlagen haben? Ja, das ist auch richtig. I ist gleich A.Length. Was wissen wir dann, wenn I gleich A.Length ist? Dass es nicht enthalten ist. Ja? Also käme hierhin IO print nein. Im anderen Falle haben wir es gefunden. Warum darf ich nicht fragen, ob das x gleich a von i ist? Richtig, ja. Also wir können nach der Schleife nicht fragen, ob das x jetzt inzwischen gefunden wurde, weil es kann ja sein, dass wir jetzt das i-te Element gar nicht mehr greifen dürfen. Deswegen müssen wir mit dieser Frage beginnen. Wir müssen als erstes klären, ja, bin ich schon zu weit gelaufen? War das also der Grund, warum ich hier rausgeflogen bin? Dann ist die Antwort nein. Und im anderen Fall ist die Antwort ja. Okay, dann nehmen Sie sich ein Aufgabenblatt, seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.